Besser Wissen, der Podcast von golem.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und auch, wie ich neulich festgestellt habe, Beauftragter für die Fehlerkultur. Mein heutiger Fehler ist, dass ich zugesagt habe, an einem Podcast zum Thema CMOS teilzunehmen. Ich habe keine Ahnung. Natürlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet und eigentlich ist es auch nicht so schlimm, dass ich keine Ahnung habe, weil mit mir hier im Studio ist Sebastian Grüner, seines Zeichens auch nicht CMOS-Beauftragter, aber zumindest hast du mehr Ahnung davon als ich. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass Sebastian sich schon dadurch besser für bestimmte Teile dieses Themas eignet, weil er einen Physikleistungskurs belegt hat, während ich sowas wie Ausdruckstanz und Mandala malen im Abitur gemacht habe. Sebastian, sag doch mal was zum heutigen Thema. Wo wird es uns hintreiben?
Na, wo es uns hintreiben wird und was der Ausgangslöser für die Idee von mir war, diesen Podcast überhaupt zu machen, war euer Trip nach Las Vegas in die Sphere. Weil meine erste Frage war dann nicht etwa, okay, wie funktioniert die Projektion da, sondern meine erste Frage war, oh geil, krass, wie haben die das denn aufgenommen? Und die Antwort von dir und Tobias war dann so, ja, wissen wir auch nicht.
Na, du hast, Tobi hatte, glaube ich, zu der Kamera irgendwas recherchiert.
Ja,
der
Tobi
hatte
wusste, die haben eine Kamera gebaut.
Die haben eine eigene Kamera gebaut, die aus mehreren Sachen irgendwie bestand und eine super krasse Optik hatte und irgendwie eine halbe Tonne wog und haben die dann trotzdem unter einen Heli geklemmt und alles Mögliche mit der angestellt. Ne?
Ja, und das Ding war, dass ich dann halt angefangen habe, also ich fand die Antwort von Tobias nicht ganz so zufriedenstellend. Und habe dann so ein bisschen recherchiert und das Spannende an dem Sensor ist tatsächlich, das ist halt eine Spezialanfertigung, ist zurzeit wahrscheinlich einer der größten Chips überhaupt und speziell halt auch der größte Bildsensor, den wir überhaupt haben. Das ist eine Spezialanfertigung und weil das eben so ist, haben die ganzen Engineers, die daran gearbeitet haben, natürlich das alles in wissenschaftlichen Papern mehr oder weniger beschrieben, wie sie das gemacht haben, wie sie da hingekommen sind. Und ja, das ist die Art, Umgang mit Wissen, die mich als Open-Source-Redakteur hierher gebracht hat.
Und die dies aber auch weiter treiben wird. Wir verraten kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass dies entweder der letzte, wir wissen es noch nicht genau, es ist auch die Reihenfolge, der Podcast ist natürlich immer nicht festgelegt, aber und wir wissen auch nicht genau, wie das zeitlich so alles zusammenpasst, aber es kann sein, dass wir dich hier in dem Podcast für längere Zeit erstmal nicht mehr hören, weil du golem.de verlässt. Willst du sagen, wo es hingeht oder willst du es offen lassen?
Ich möchte es offen lassen und es gibt so ein tolles Netzwerk, ein soziales Netzwerk, was, wie Martin mir verraten hat, er schöner findet als alle anderen, weil die Leute da netter miteinander umgehen, weil es halt um Arbeit geht. Da findet man mich und wird erfahren, wo ich dann hingehe. Und
was okay, ich Hinweis, es ist nicht Xing oder wie auch immer.
Nein, natürlich nicht.
Da, ich bin nicht so der große Sozialmensch und Netzwerke schon gar nicht. Und das ist aber so, ja, das finde ich schon relativ interessant, was die Leute da schreiben. Aber, und du hast dich ja immer gewehrt.
Ja.
Ich weiß, dass ich dir vor ein paar Monaten, bevor das alles feststand, hatte ich dir schon gesagt, guck doch mal hier, weil ich manchmal bei der Recherche nach Personen benutze ich das super gerne, weil man da gleich mal gucken kann, okay, was machen die jetzt eigentlich gerade, sind die ansprechbar oder nicht oder kommt man irgendwie an die ran oder so. Und dann hast du mir zurückgeschrieben, was, da muss ich mir anmelden? Nö, ist meine. Schwuppdiwupp, hast du einen Account. Ja, okay, also wo auch immer es dich hintreiben wird, also wir bleiben ja sowieso in Kontakt, aber ja, im Podcast wirst du dann natürlich weniger zu hören sein oder vielleicht gar nicht mehr, das wissen wir nicht. Fangen wir ganz von vorne an. Wobei, so ganz von vorne können wir natürlich nicht anfangen, weil ich habe jetzt auch nicht, das Thema ist einfach so groß. Ich würde mal anfangen mit CMOS als Fertigungstechnologie und als Erfindung eigentlich.
Ich würde eher den üblichen Einstieg nehmen, den wir sonst immer machen.
Ja.
Was war denn deine erste Digitalkamera?
Eine, die ich besessen habe oder mit der ich gearbeitet habe? Die Kameras, die ich benutzt habe, als ich in Ende der 90er meine Lehre zum Mediengestalter gemacht habe, hatten schon digitale Chips. Das waren Fernsehkameras von Panasonic und die haben DVC Pro aufgezeichnet. Das war das Bandformat. Und die hatten auch schon digitale Chips drin. Und das dürften die, ja, definitiv. Und die erste Kamera, die ich dann aber hatte, war eine Kamera mit der Auflösung von 46x480 Pixeln. Und die war, glaube ich, von der Firma Olympus und zeichnete sich dadurch aus, dass man die Optik abnehmen konnte und durch ein Kabel verlängern konnte. Also es gab halt sozusagen den Kamerabuddy, da war der Bildschirm drin und die Batterien. Und das Ganze hielt, glaube ich, hat dann irgendwie 45 Minuten, waren, glaube ich, maximal Laufzeit oder so. Und dann konntest du den Sensor und die Optik konntest du so drehen, dass du halt so eigentlich Selfies machen konntest, was, ich glaube, die Kamera 97 rausgekommen ist. Also schon sehr speziell so alles. Und du konntest es sogar mit einem Kabel verbinden und dann woanders hinmachen. Und damit habe ich tatsächlich Fotos von der Geburt, also nach der Geburt meiner Tochter gemacht, Ende der 90er, Anfang der 2000er, und die gleich per E-Mail verschickt, was damals schon ein bisschen futuristisch rüberkam. Deine erste?
Es war tatsächlich in einem Nokia-Handy und ich habe versucht rauszufinden, was es für ein Handy war. Es muss so 2004 oder 2005 gewesen sein, mit der ich dann Fotos machen konnte. Und ich habe halt leider das Modell nicht rausgefunden, aber ich vermute, die hatte vielleicht so 100 mal 100 Pixel oder so. Oder so 150 mal 100, irgendwie so. Weil die Bilder waren natürlich ultra schlecht und mussten ja dann auch auf dem Display dargestellt werden, was ja kein schönes AMOLED-Display ist, wie jetzt in meinem Smartphone, sondern halt tatsächlich einfach so eine sehr, sehr kleine, dünne, schlecht beleuchtete Pixelmatrix.
Wir hatten ja nichts anderes.
Genau.
Und zwar lange nicht. Also ich weiß, dass die Telefonkameras, die ich hatte, wirklich extrem, ich sehe das immer bei den, wie gesagt, bei den Fotos, wenn ich die alten Fotos von meiner Tochter durchgucke oder so, wie furchtbar diese Bilder aussehen. Nicht nur, weil die Auflösung schlecht ist, sondern einfach auch, weil die Kameras und die Optiken halt totaler Mist sind. Das ist einfach, sieht alles aus.
Also ja, ich habe mir dann als richtige Digitalkamera, ja dann so mit dem Abi, also so 17 oder 18 halt so eine Kompaktkamera gekauft, wahrscheinlich von Sony, so 200-300 €. Die hatte dann, weiß nicht, 10 Megapixel oder so. Das war verglichen mit der Analogkamera mit 35 mm für so, also es war okay Fotos dann so. Und ich habe tatsächlich aus der Zeit dann halt irgendwie so ein paar Fotos, wo ich sagen würde, naja, die sehen schon noch okay aus. Also klar, ist halt nicht vergleichbar mit einer DSLR, aber.
Also ich habe 2006 oder 2007 mir eine Spiegelreflex gekauft von Pentax, weil ein Kollege kam dann an und meinte, guck mal, jetzt gibt's hier digitale Spiegelreflexkameras. Der hatte, glaube ich, ein Modell von Nikon, was jetzt auch nicht so preiswert war. Und ich fand das so beeindruckend, wie gut die Bilder aussahen und wie das jetzt plötzlich einfach funktionierte, ne? Dass man wirklich eine richtige, ernstzunehmende Kamera mit Wechseloptiken hatte, weil es gab ja vorher auch schon einen Haufen Digitalkameras, die auch mit Optiken und so allem möglichen. Aber so eine richtige, richtige Kamera, die man auch wirklich benutzen konnte. Und dann habe ich mir halt eine Pentax gekauft, die war auch nicht teuer. Und die hat mich eine Weile begleitet. Die hatte, glaube ich, 6 Megapixel. Was total ausreichend. Also es war vollkommen okay. Und wenn ich die Bilder davon angucke heute, sie sehen immer noch okay aus. Also es ist auch erstaunlich. Ich habe vor ein paar Jahren mal, da hatte ich, aus irgendeinem Grund konnte ich keinen Urlaub machen und habe dann beschlossen, ich bleibe zu Hause und kaufe alte Spiegelreflexkameras, die ich nicht hatte.
Oh.
So ab wirklich der 2000er-Wende, so diese Profi-Modelle, die teilweise riesengroß sind, wo du, das Problem war dann weniger, die Kameras zu bekommen, die hat man relativ sehr preiswert bekommen, aber die Akkus. Und Akkus, die dann noch laufen, vor allem. Und dann Speichermedien war, glaube ich, auch noch so ein bisschen ein Thema. Und da hatte ich, glaube ich, so eine Sammlung von 10 alten Spiegelreflexen über so 10 Jahre. Und damit bin ich dann statt Urlaub in Potsdam durch die Gegend gezogen und habe dann einfach Bilder gemacht und geguckt, wie es geht. Und die mit der geringsten Auflösung war eine der allerersten Consumer-Canon-Spiegelreflexen, wahrscheinlich auch die erste, glaube ich, die hatte 3 Megapixel. Und da habe ich mir dann den Spaß gemacht und dachte, ich bringe das jetzt zur Drogerie und mache davon einen Abzug. Von einem 3-Megapixel-Bild und machen, aber jetzt, ich habe, glaube ich, nicht A4 gemacht, aber schon einen großen Abzug. Einfach, um zu gucken, wie es aussieht. Ich habe die Bilder dann auch danach dann noch rumgezeigt, also niemand hätte angenommen, dass das 3 Megapixel waren. Das ist schon wirklich abgefahren, was da drin steckt, auch in den Sensoren.
Ich fand auch, also den Switch von, naja, okay, eine Webcam hatte ich halt auch zu der Zeit. Das war ja dann auch eine digitale Kamera. Aber halt irgendwie schlecht aufgelöst und jetzt nicht toll. Und dann halt dieses Nokia-Telefon zu einfach dieser, weiß nicht, 10, 15 Megapixel-Kamera von Sony. Das war einfach krass. So dann zu sehen, so, oh, das sind ja Bilder, die man sich angucken kann, die wirklich gut aussehen und halt eine echte, naja, echt gute Qualität liefern, so dass man einfach nur so Schnappschüsse machen möchte aus dem Urlaub.
Was hast du denn jetzt für eine? Oder benutzt du überhaupt noch eine? Oder nur
naja, meine Freundin hat eine auch digitale Spiegelreflex. Das ist eine Nikon. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine ist. Und naja, ich habe halt mein Telefon. Das reicht vollkommen aus. Heutige Telefone sind ja, also die Telefonfunktion benutze ich ja so gut wie nicht, sondern das merkt man ja auch gerade bei den hochpreisigen Sachen, sind eher Kameras mit Telefonfunktionen als andersrum.
Ja, ich habe das iPhone ja jetzt gerade Anfang des Jahres, hatte ich einen Artikel, den ich geschrieben habe über den Workflow mit dem neuen Video Apple Lock Format und habe dabei auch ausprobiert, habe dann das Telefon tatsächlich als einzige Kamera mitgenommen gehabt und habe natürlich auch die Fotos damit gemacht und das ist halt das ist total, also für das, was wir machen, ist es total in Ordnung, also bestimmte, also da hast du halt, es gibt halt viele Sachen, auf die man keinen Einfluss hat und hast halt keine Blende mehr und nichts, ne, und die Unschärfe ist halt fake und es gibt keine, also einen Haufen Sachen nicht, aber es ist, also von der Bildqualität her kann man auf jeden Fall nicht mehr gern. Und ich besitze meine private Kamera ist eine 5D Mark II, die ich super billig gekauft habe, weil die kriegst du inzwischen hinterhergeschmissen. Das ist eine fantastische Kamera. Das war die Kamera, die Full-HD-Video in Spiegelreflexen salonfähig gemacht hat. Also ich weiß, dass eine Freundin von mir, die Kamerafrau ist, die kam, ich glaube, das Ding kam so 2008 oder so raus, die kam zu mir und meinte, du, ich habe mir gerade eine Spiegelreflex gekauft zum Drehen. Und ich habe die angeguckt und meinte, was? Und also weil ich wusste, es gibt schon so ein bisschen rudimentär so Dingsfunktionen. Ich meinte, nee, ernsthaft, guck dir das mal bitte an. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, okay, alles klar. Also wenn ich das Geld gehabt hätte zu dem Zeitpunkt und einen Anwendungszweck dafür, der das hergeben, hätte ich die sofort gekauft. Ich bin dann irgendwie ein paar Jahre später auf Spiegelreflex zum Drehen umgestiegen und habe auch ein preiswerteres Modell gehabt. Aber da inzwischen sind die so billig, diese 5Ds. Ich habe sogar einen Artikel darüber geschrieben, dass man sich die jetzt einfach mal kaufen sollte. Mit einer Optik, du bist für 200... Ich glaube, mit Optik, mit einer 50er Optik oder so, wirst du wahrscheinlich bei unter 250 Euro landen und hast halt einfach ein Paket, mit dem du jede Konfirmation oder Beerdigung, irgendwas auch immer dein Anlass ist.
Die wichtigen Momente im Leben.
Ja, mit wirklich guten Bildern abdecken kannst. Also ich würde damit nicht arbeiten wollen mehr, aber das ist wirklich, naja, da hat sich echt viel getan. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir erstmal klären, diese Kameras zum Beispiel, was haben die für Chips drin? Ist das CCD, ist das CMOS? Was ist der Unterschied?
Na, mittlerweile dürften die alle CMOS-Chips haben. Also ich glaube, so in den Nullerjahren werden noch CCD-Chips gebaut worden und verbaut worden sein. Aber also ich glaube vor allem, je größer und besser die Kamera wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein CMOS-Chip drin ist. Und ich glaube, so ein paar billige Webcams haben vielleicht noch ein CCD. Aber ich glaube auch, selbst das nicht mehr, weil die Fertigung wahrscheinlich einfach zu aufwendig, zu teuer ist, weil sie zu anders ist zu dem, wie wir sonst Chips bauen.
Was ist der Unterschied?
ja, einfach die Herangehensweise davon, wie das Bildsignal ja überhaupt erstmal in den Chip kommt. Bei dem CCD, also man muss dazu sagen, die Idee sowohl für den CCD als auch für den CMOS-Chip sind aus den 60er Jahren. Und beide sind als Mikrochips gebaut worden, nicht primär als Bildsensor,
Fotosensor. Ja.
Und der CCD nennt sich, also das steht für Charge Coupled Devices, also Geräte mit einer verbundenen Ladungs, die Ladung wird gesammelt in sogenannten Potentialtöpfen in einem Kondensator. Also kurzer Einwand, wie funktioniert das eigentlich alles überhaupt? Wir haben Halbleiter, die üblicherweise Halbleiter sind, je nachdem, wie halt Spannung anliegt oder nicht. Und der Unterschied bei den Fotoeffekten ist, dass ich die Energie, die ich sonst durch eine anliegende Spannung bekomme, in den Halbleiter reinbekomme, weil dann Photon angeschwirrt kommt, in dem Halbleiter einen Effekt auslöst, meistens einen Elektronenübergang. Das Elektron hat dann mehr Energie und springt irgendwo hin. Also ich habe eine Ladung, die dann irgendwo hinläuft und weil die Ladung wegläuft, habe ich dann da ein Loch. Damit habe ich dann halt zwei verschiedene Zustände. Und das ist so der übliche Effekt, den gibt es in ganz vielen verschiedenen Halbleitern. Und der war auch bekannt, bevor man angefangen hat, Halbleiter zu bauen. Und man hat tatsächlich auch in den Aufnahmeröhren für analoge Kameras, die sind so seit den 30ern benutzt wurden, hat man dann irgendwann fotoelektrischen Effekt nicht mehr durch bestimmte chemische Kristalle, sondern halt tatsächlich durch Halbleiter erzeugt. Das war dann in den 50ern und das war schon relativ gut. Kommen wir zurück zu den eigentlichen Chips. Ich meinte ja schon zu dem CCD, da ist es dann so, dass dieser Fotoeffekt so genutzt worden ist, dass die von außen durch die Photonen induzierte Ladung, die wird dann gesammelt. Das nennt sich halt, wie ich meinte, so ein Potentialtopf, so ein Kondensator. Und die Idee war, dass ich zum Beispiel mehrere dieser Töpfe einfach nebeneinander stecken kann. Und dann hätte ich was eine direkte Umsetzung der Idee von einem Schieberegister ist. Also first in, first out, je nachdem, also wenn ich stecke einfach was rein und nehme auf der anderen Seite wieder was raus und schiebe das so durch. Das ist ein Schieberegister. Und mit den Ladungstöpfen kann ich das ja genauso machen.
Und dann hat man sozusagen die Helligkeitswerte.
Naja, das kam dann später. Okay. Also die Idee war erstmal nur, okay, ich lege eine Spannung an, erzeuge damit die Sammlung in dem Topf und kann die dann, wenn ich die Spannung an einem anderen Gate anlege, kann ich die Ladungssammlung von dem einen Topf in den nächsten schieben und kann das immer weitermachen, weil die Elektronen dann halt wandern. Man hat dann versucht, rauszufinden, für was man das eigentlich benutzen kann, noch was anderes. Und die haben schon, die Erfinder, die damit experimentiert haben, haben schon in der Erprobungsphase rausgefunden, dass das Gerät, was sie gebaut haben, extrem lichtempfindlich ist. Was für Chips jetzt vielleicht nicht ganz so toll ist, weil Lichtempfindlichkeit heißt auch, dass sie strahlungsempfindlich sind. Und dann schlimmstenfalls für Umgebungsstrahlung halt empfindlich sind. Und damit ist halt dein Speicherergebnis halt kaputt. So. Und das
wenn es ein sonniger Tag ist, dann gibt es andere Werte.
Und ein weiteres großes Problem, wenn wir auf die quasi Fotosensorik der CCDs kommen, ist, dass wir da tatsächlich mit der induzierten Ladung arbeiten. Das heißt, wir sammeln Elektronen oder Löcher. Und wenn ich jetzt ein Bild überbelichte, kann es sein, dass mein Kondensator überläuft und die Elektronen dann einfach in den nächsten freien Potentialtopf wandern, weil es einfach zu viele sind, weil ich zu viel Licht habe, was den Fotoeffekt auszeugt. Und dann gibt es halt so diesen klassischen Effekt, der Blooming heißt, dass ich halt diese Überlichtung auf anderen Pixeln habe und dann eben nicht mehr rausfinden kann, wo jetzt das eigentliche Signal war, auf welchem Pixel und wo das Signal eventuell nur durch das Blooming gestört wird. Und das war ein Riesenproblem immer schon. Aber der Vorteil an der ganzen Nummer war, dass ich dadurch, dass ich das zeilenweise ausgebe und die Töpfe halt einfach abgebe, habe ich ein serielles Signal, was elektrisch extrem nah an dem war, was wir auf den Röhren Aufnahmeröhren hatten, weil die Art und Weise, wie ich das verarbeite und wie ich dann die Ladung raushole und weiterverarbeite in der Signaltechnik, ist fast gleich.
Naja, also wenn wir jetzt mal überlegen, wenn wir zum Fernsehen zurückkehren, damals Fernsehen, Halbbilder, eine Zeile wird aufgebaut nacheinander, der Elektronenstrahl wandert über den Bildschirm und wird immer stärker und schwächer, je nachdem, wo er gerade ist. Dann ist er mit der Zeile fertig, dann überspringt er eine, macht die nächste, also die übernächste und so macht er es immer weiter, bis er zum Ende kommt und dann macht er die geraden Zeilen. Und wenn du das so, wie du es beschreibst, ne, wenn man dann den Chip genauso auch aussieht, dann hat man halt genau das Gleiche. Ich habe noch eine schöne Geschichte zu der Sache mit der Röhre, weil es ein Anwendungszweck, also ich meine, man muss sich auch die Frage stellen, okay, es gibt halt diese Röhren und die funktionieren dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in den, was weiß ich, 60er Jahren oder so, in Fernsehröhren zur Aufzeichnung.
50er.
Ich meine jetzt in den 60ern, das war gesetzt. Also ja. Dann brauchst du jetzt nicht anfangen mit, ich fange jetzt komplett neu an oder so. Ein großer Nachteil von den Röhren ist natürlich aber Platzbedarf. Also bestimmte Anwendungszwecke verbieten sich ganz einfach. Und eine Firma hatte damals als Idee, also RCA, die auch also ein großer Hersteller von solchen Sachen in den USA, und die hatten die Idee, Videotelefonie einzuführen. In den 60ern, Sebastian.
Und mit Aufnahmeröhren.
Und Wiedergaberöhren, na klar. Ich meine, wie sonst? Und das Projekt hieß Picture Phone. Und sie haben einen Prototypen schon 1964 vorgestellt und haben dann eine halbe Milliarde damaliger US-Dollar in dieses Projekt gesteckt.
Oh.
Errate, ob es funktioniert hat. Ja, also die Idee war, dass dass so eine Art Mischtechnologie ist. Du hast die Röhren, aber da sind Siliziumdioden drin und die werden ausgelesen. Das war die Idee dahinter. Das hätte vielleicht auch irgendwie funktioniert, aber die Fertigung war so dermaßen aufwendig, dass halt eigentlich das alles nur aus Ausschuss bestand. So, jetzt könnte man sagen, ja, dann macht man das halt mit größeren Röhren. Das nächste Problem ist aber, und damit beenden wir dieses Thema, das ist einfach so absurd, das ist einfach ein großartiges Projekt. Glaubst du, dass eine Telefonleitung sich dafür eignet, dass man dieses Videosignal darüber...
Die brennt wahrscheinlich durch.
Die ist auch überhaupt nicht dafür ausgelegt, weil sie ja nicht isoliert ist und nix. Also, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Man hätte halt eine komplett neue Kabelinfrastruktur in jedes Haus, in jeden Haushalt mit dem Picturephone legen müssen. Mhm. Ah, okay. RCA. Aber Geld hatten sie. Der Punkt, warum ich das auch noch aufbringe, ist, weil zwei Leute daran mitgearbeitet haben, an dem Projekt namens George E. Smith und Willard S. Boyle. Und die sind ja die Erfinder des CCD. Und die haben, nachdem dieses Projekt dann irgendwie unterging, auf unerklärliche Art und Weise, sind die in ein anderes Projekt gegangen und haben sich damit Digitaltechnik beschäftigt. Und die hatten, in der Abteilung gab es zwei Projekte, die so ein bisschen miteinander gewetteifert haben. Das eine war, dass man winzige magnetische Blasen als Speichermedium benutzt. Und das andere waren Halbleiteranwendungen. Und da saßen die drin. Und irgendwann kam dann aber der Projektleiter oder der Chef von denen und meinte halt so, okay, hört mal zu, diese Magnetblasentypen sind ein bisschen cooler als ihr. Ihr kriegt kein Geld mehr. Und die beiden meinten halt, nee, das finden sie jetzt nicht so geil. Und dann hat der Manager aber gesagt so, also okay, wenn ihr euer Geld behalten wollt, dann macht irgendwas mit Halbleitern, was das macht, was die magnetischen Blasenleute machen. Okay, das ist, was sie gemacht haben. Und heute reden wir jetzt nicht mehr so viel über magnetische Blasen als Speicher. Also sie haben halt tatsächlich sich dann angefangen, damit so zu beschäftigen und haben offenbar durch eine Reihe von glücklichen Zufällen mehr oder minder, also so haben sie es später gesagt. Ich meine, es ist halt klar, es ist halt einfach Forschung und ein Haufen Arbeit, aber so, ich glaube, dass die auch relativ bescheiden sind. Und er hat, also sie haben halt dann diese Effekte, diese, die dafür wichtig sind, diesen CCD zu bauen, die haben sie halt nach und nach entdeckt. Und ein Punkt ist tatsächlich, dass sich der Herr Smith später noch daran erinnert hat und konnte das auch nachweisen, hat in sein Notizbuch eingeschrieben, dass er der Meinung ist, dass sich als Anwendungsfeld bildgebende Verfahren eignen würden. Und so kam das. Und dann haben sie dafür natürlich, das heißt natürlich, aber sie haben dafür auch einen Nobelpreis bekommen.
Ich kann ja noch ein bisschen zu der Technik, also ich habe schon so die prinzipielle Idee erklärt mit den weiterlaufenden Ladungen. Daraus ergibt sich dann direkt ein Problem, was sehr leicht nachvollziehbar ist, weil ich muss ja den Ladungseingang, also dass ein Photon da reinkommt, muss ich ja stoppen, wenn ich es auslese und die weiter wandern, weil sonst überlichtet das ja meine Auslese. Das heißt, ich brauche eine Blende, die in meinem Frames per Second arbeitet und muss das entsprechend abblenden.
Also muss es immer wieder dunkel machen, damit nicht noch mehr draufkommt. Okay.
Mhm. Und dann gibt es halt auch wieder ein Interlacing, es gibt einen kompletten Shutter, dass du einmal komplett alles zumachst und dann ausliest und so. Aber das ist halt mechanisch sehr schwierig gewesen, vor allem am Anfang. Und es gibt extrem viele Probleme damit. Und dann haben die halt probiert, das vor allem elektronisch zu lösen. Und da gibt es dann verschiedene Verfahren dafür. Aber das fand ich halt ganz spannend, weil heute benutzt du ja das im Prinzip auch. Also du hast schon auch noch die Möglichkeit, Blenden zu benutzen. Aber eigentlich machen wir das in der Filmtechnik nicht mehr. Weil wir mit der CMOS-Technik heute es einfach nicht mehr machen müssen, weil die Auslesegeschwindigkeit so krass groß ist und du damit keine Probleme mehr hast. Und das fand ich spannend, dass die damals im Prinzip keine Möglichkeit hatten, das irgendwie anders zu machen, weil die Bauform, die Grundidee nicht veränderbar war. Und das hat fast 20 Jahre gedauert, bis sie diese Idee dann so verändert haben, dass du mit einer Fotodiode, die dann auch erst später mit einer besonderen Idee verbessert worden ist, direkt einen nicht mehr einen Ladungsausgang hattest, sondern halt einen Leitungsausgang von der Diode. Die macht ja einmal, irgendwann ist der Übergang so voll, dass du dann erst die Ladung hast bei einer Diode. Und das war vorher nicht so, sondern das sammelt sich so in den Töpfen. Und, naja.
Na, wenn ich mich erinnere an die CCD-Sensoren, also wir hatten jetzt am Anfang ja dieses Ding, dass ich schon mit einer digitalen Kamera gearbeitet habe, als ich angefangen habe zu arbeiten, also digitale Schulterkamera, Fernsehkamera, ne? Aber wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs war, hatten die oft noch die alten analogen Kameras, also Sonys, das Betacam SP war das Format, auf dem die dann aufzeichneten. Das war Standard eigentlich. Also fast alle hatten das. Es war noch nicht so üblich, dass man digital sozusagen hat. Und die hatten auch keinen digitalen Workflow. Also das Material wurde digital auf Band aufgezeichnet, aber danach wurde es wieder analog verarbeitet am Schnittplatz.
Weißt du, was da für ein Sensor drin war? Also waren das schon digitale Sensoren? Waren das Chips?
In der Panasonic war ganz sicher ein digitaler Sensor drin. Und bei den Sonys war es aber meiner Meinung nach so, dass die hatten diese Hyper-HAD, hieß dieser Kram. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das keine digitalen Chips waren. Also ich meine, dass aber, also worauf ich hinaus wollte, ist, dass damals noch bei den analogen Kameras hast du schon auch noch diese Effekte gesehen, die du gesagt hast. Sie haben sie probiert natürlich rauszubekommen, aber bei den Bild, also das Bild sah anders aus als aus den digitalen, also Kameras. Obwohl da auch Chips natürlich schon drin waren. Also die hatten auch keine Röhren mehr. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals mit einer Kamera gesehen hätte, damals im normalen Einsatz mit einer Röhre.
Was ich meinte, einfacher ist halt eine Mechanik, was ich auch noch sehr leicht nachvollziehbar finde. Dass du einfach sagst, okay, jede 60. Sekunde blende ich halt ab, nehme meine Ladung, aber dafür brauche ich halt mechanische Bauteile in der Kamera, die sehr schnell, sehr gut synchronisiert werden müssen mit meiner Elektronik. Und das ist schon auch ein bisschen sehr aufwendig. Und dann haben die halt verschiedene Verfahren gebaut, dass du den Chip teilweise abdunkelst und dann probierst, die Ladung möglichst schnell in den abgedunkelten Bereich zu kriegen und dann da auszulesen. Und dann gibt es halt verschiedene Muster, wie und wo der abgedunkelte Bereich ist und wie du das ausliest. Und da gibt es dann auch immer wieder verschiedene, jeweils mit dem Verfahren verbundene Fehleffekte. Das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst, je nachdem, wie das dann elektronisch verarbeitet wird und was da dahinter steht und wo die Speicherzelle jetzt genau angeordnet ist und wo nicht. Hast du halt dann verschiedene Effekte, die sich primär auf die Bauweise und halt die Signaltechnik für die Bauweise zurückführen lassen.
Jetzt haben wir natürlich ein Bild, wie du es schön beschrieben hast, aber es ist ja schwarz-weiß.
Genau, wir haben ein Schwarz-Weiß-Bild. Also kommen wir zurück zu den Röhren, was man da gemacht hat, in den frühen Farbfernsehversuchen mit den Aufnahmeröhren, war es tatsächlich so, dass man einfach dann das Eingangsbild durch ein Prisma geschoben hat.
Genau, und dann einfach drei Röhren hatte, ne?
Und dann hatte man drei Röhren, die RGB-Röhren dargestellt haben. Man hat aber auch zu der Zeit schon festgestellt, die Röhren waren dann klein, aber es ist schon sehr aufwendig und lohnt sich eigentlich nur, für so eine große Fernsehkamera, die in einem Studio benutzt wird, das ist jetzt nichts, womit du Reporter auf die Straße schicken kannst, weil das ist ja einfach, du hast mehr Technik, die Kamera wird schwerer, ist blöd. Und auch da gab es schon die Idee, das einfach anders zu machen. Und es hat aber relativ lange gedauert, bis man einen Weg gefunden hat, wie man das anders machen kann. Und man hat das tatsächlich dann erst mit den CCDs praktisch umsetzen können. Und die Idee ist wieder, dass man Farbfilter benutzt. Wie das Prisma mit den drei Röhren ist ja auch ein Filter. Man legt es halt nur auf andere Bereiche. Und dann gab es einen Kodak-Entwickler, Bryce Beyer, der hat dann erst 75 das Patent für einen Farbfilter angemeldet bekommen, wo die Idee ist, dass wir das Bild nicht auf drei Chips stecken, sondern nur noch auf einen und da pixelweise Filter draufsetzen. Und die Idee von Beyer war halt wieder, wir haben RGB-Filter und legen die dann einfach davor. Und signaltechnisch ist es so, okay, mein Photon kommt an und je nachdem, in welcher Wellenlänge das ist, wie viel Energie das hat, wird es halt in dem Filter entsprechend abgeschwächt oder nicht. Das kann ich halt messen. Und dann weiß ich, okay, das war jetzt blau, das war rot, das war grün. Und Beyer hat sich halt dann damit auseinandergesetzt, okay, wie muss ich denn diese Farbmatrix eigentlich anordnen, um ein möglichst realistisches Bild zu bekommen?
Weil nämlich die Anteile von den Farben sind ja nicht alle gleich wichtig, ne? Also auch schon früher war es ja so, dass, also auch bei den Röhren, ist es nicht so, dass jetzt jeder von diesen drei Röhren die gleiche Menge an Aufmerksamkeit sozusagen bekommt, weil das überhaupt nicht wichtig ist. Also es gibt große Anteile des roten Lichts zum Beispiel, sind völlig nutzlos für uns, oder?
Genau, aber also für uns ist halt unsere menschliche Wahrnehmung im Auge.
Ja, ja, genau. Naja, das ist der Maßstab, ne? Also es geht nicht darum, irgendwas zu machen, was real, also ne, objektiv irgendwie cool ist, sondern nur was irgendwie gut aussieht.
Beyer hat dann halt festgestellt, dass quasi grüne Farben für uns sehr wichtig sind, um vor allem Kontraste wahrzunehmen und halt auch Grautöne wahrzunehmen, also so Hell-Dunkel-Verschiebung.
Aber das haben die doch beim Farbfernsehen früher auch gehabt, wenn du, weil das Ding war doch folgendes, du hast ja ab einem bestimmten Punkt, haben sie ja Farbfernsehen ausgestrahlt. Jetzt konntest du ja den Leuten schlecht erklären, aber Schwarz-Weiß gibt es nicht mehr. Also das kannst du ja nicht bringen. Du kannst ja nicht, also ne, ja. Du kannst ja nicht mit der Einführung des Farbfernsehens das Schwarz-Weiß-Fernsehen abschalten. Oder aber irgendwie auf deinem Farbfernseher kannst du dann plötzlich keine Schwarz-Weiß-Sendung mehr empfangen. Oder
muss
so.
Sehr abwärtskompatibel bleiben.
Genau. Und meiner Meinung nach haben sie damals auch nur das Grünsignal angenommen. Also das Grüne, das ist das Wichtigste sozusagen für Kontraste und alles. Das ist das letztlich das wichtige Signal. Ne?
Aber dann ist ja immer noch die Frage, okay, wenn ich das weiß, wie sortiere ich eine Pixelmatrix mit den Farben? Weil das musste ich vorher ja nicht machen.
Nee.
Und Beyer hat dann halt diese berühmte Beyer-Matrix erfunden. Da tauschen sich halt zeilenweise Blau und Rot ab. Und die Zeilen sind dann halt immer grün-blau oder halt rot-grün, rot-grün. Und damit habe ich halt deutlich mehr Grünanteil und habe halt diese Effekte, die halt, wie wir schon meinten, halt besser für das menschliche Auge wahrnehmbar sind. Und als ich das erste Mal über diese Farbfilter gestoßen bin, war nicht in der, also nicht im Fotosensor, sondern auf irgendeinem Display. Wir hatten irgendwann mal hier einen Mikroskop in der Redaktion und aus irgendeinem Grund.
Das war das von meiner Tochter.
Ja,
das
habe
ich immer irgendwann geklaut und habe es irgendwie.
Ich weiß nicht mehr, warum haben wir uns dann die LED-Pixelmatrix angeguckt.
Ja, weil das war die Zeit, wo Pentile und irgendeine andere Technologie irgendwas damit hatte es zu tun. Und gleichzeitig waren aber die Smartphone-Displays so hochauflösend inzwischen, dass du das nicht mehr mit bloßem Auge sehen konntest. Und Lupen oder so hatten wir, glaube ich, gar nicht. Und ich wusste halt, dass von meiner Tochter noch irgendwie dieses Mikroskop existierte. Und da habe ich das mal mitgebracht. Stimmt. Und da haben wir uns die angeguckt, ja.
Und da ist mir aufgefallen, okay, das ist ja keine Matrix mehr. Also nicht mehr eine Richtung, also so wie ich mir die vorstelle, mit einzelnen Pixeln, sondern die Größe und Farbintensität für die einzelnen Farben sind halt unterschiedlich sortiert. Und das ist mit den Farbfiltern für die Beyer-Matrix auch passiert. Man hat erst damit angefangen, verschiedene Filterfarben in der Matrix einzubauen, verschiedene Sortierungen in der Matrix zu bauen, aber es war immer noch diese blockweise Pixelmatrix für verschiedene Farben. Und das ist dann auch je nach Kamerahersteller und die haben das natürlich alle patentiert und jeder wollte da irgendwie besser sein als der andere. Und später ist man aber dazu gekommen, dass man eben nicht mehr diese klassischen, naja, 4x4-Matrizen benutzt, sondern, so Sechsecke so sortiert, dass die nicht mehr komplett untereinander sind, sondern ich habe halt...
Ich kann mir sehr schwer vorstellen, wir packen ein Bild in die Shownotes.
Ich habe außen 4 Punkte und in der Mitte einen Punkt und zwischen den einzelnen Punkten noch kleinere Punkte und kann die dann entsprechend halt sortieren und dann kann ich halt Bilder besser wahrnehmen und ja, die Produktionstechnik hat dazu geführt, dass ich dann quasi das darunterliegende eigentliche Fotoelement, was ich ja haben möchte, das konnte ich immer kleiner machen und damit konnten die dann halt auch in der Sensortechnik damit arbeiten, dass sie ja die Farben einfach besser wahrnehmen konnten. Und ja, das fand ich halt total spannend, weil ich mir dachte, okay, cool, so 50 Jahre später haben wir das dann plötzlich auch oder 40 Jahre später haben wir das genau dieselbe Idee wieder in der Ausgabe-Display-Technik. Und das fand ich krass, weil mir war früher, bevor ich über so eine Sache nachgedacht habe, natürlich auch nie klar, wie eine Kamera funktioniert. Mhm. Aber als ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist ja eine Röhre und ich gucke auch auf eine Röhre, das ist ja quasi dasselbe, nur umgedreht. Und so ist es halt jetzt wieder, was diese Farbfilter und Pixelmatrix angeht.
Jetzt haben wir aber noch nicht den Unterschied zu CMOS.
Du wolltest was zur Herstellungstechnik.
Ich habe CMOS ist auch, also CMOS ist auch interessant, die Erfindung von den Chips, also wie du am Anfang ja schon gesagt hast, basiert das alles auf Silizium, Halbleitern, Chips und so weiter. Und in einem Anfall von akutem Wahnsinn habe ich mich damit beschäftigt, was die Grundlage eigentlich dafür war und wer das eigentlich erfunden hat. Es waren zwei Typen, in den USA, der eine chinesischstämmig, Chi Tang Sa, und der andere Frank Wenless. Und eigentlich, glaube ich, ist aber federführend der Letztere gewesen, der andere war sein Chef und die wurden immer beide eingetragen in das Patent. Also der hat auch das Patent dafür bekommen. Und Wenless war, also das war zu einer Zeit, auch Anfang der 60er, da war diese Halbleitertechnologie, so wie wir die jetzt dann heute dann bekommen haben, das war halt alles nicht in Stein gemeißelt. Also es gab halt diese Labore, die auch damals schon sehr berühmt waren, wie zum Beispiel Fairchild, ursprünglich natürlich alle aus diesem Shockley-Labor, wo dieser leicht irre Shockley, der tatsächlich ja so ziemlich alles damals, also der diese Grundlage erfunden hat, aber eben auch ein sehr schwieriger Typ war. Also da kam halt total viel von denen her. Und Wenless war tatsächlich auch, bei einer von diesen Firmen gewesen, die daraus entstanden sind, bei Fairchild, die wir auch schon in anderen Podcasts
sehr oft erwähnt.
Ja, ja. Es ist halt einfach auch. Das ist halt, und krass ist aber auch, also nicht nur ist es so, dass einzelne Firmen damals diesen riesen Einfluss hatten darauf, was wir heute hatten, sondern eben auch einzelne Personen. Ne? Also einfach, wenn man das wieder runterbricht, ist eine Person hat wirklich dann den Durchbruch oder eben daran gearbeitet, dass dieses CMOS-Verfahren auch den Durchbruch bekommen hat. Und der Typ war so davon besessen, seit seinem Studium, dass er jedem, ob er es hören wollte oder nicht, davon erzählt hat. Also wenn die Besuch hatten in der Firma, wenn der Labor waren oder so, andere Kolleginnen und Kollegen oder so, der hat denen die Ohren, der hat nicht aufgehört, denen darüber zu erzählen. Und der hat Leute damit angesteckt, nachweislich. Es gibt Leute, die angefangen haben, ihre Forschungsziele und Ausrichtungen zu ändern, weil sie mit dem geredet haben. Und der Typ hat bis 2010 gelebt, der ist dann erst gestorben. Der hat also mitbekommen, was daraus passiert ist. Und am Ende hatte er noch ein Auto in Kalifornien mit dem Nummernschild I love CMOS, Sebastian.
Der hat sich einer Sache sehr gut verschrieben.
Diese Art von Mensch war das. Und der konnte auch immer nicht abwarten. Also der wollte auch immer, dass es jetzt weitergeht. Ne? Wenn du den irgendwo hingesetzt hast und dann gesagt hast, naja, wir gucken mal, wie das hier weitergeht. Also wenn ich mir das so vorstelle, wie wir das jetzt die Geschichte von den CCD-Erfindern, ne, die dann da sitzen und dann kommt einer und sagt, na mach doch mal das. Ich glaube, der wäre ausgerastet. Das wäre so gar nichts gewesen. Der hat die Firma, in denen er gearbeitet hat, glaube ich, im Jahreswechsel teilweise verlassen, einfach um woanders hinzugehen und da weitermachen zu können. Und ja, aber hat eben damit auch Geschichte geschrieben. Also ist halt einfach derjenige gewesen, der die Technologie entscheidend nach vorne gebracht hat. Und am Ende war tatsächlich der erste CMOS-Mikroprozessor, was ich gar nicht wusste, kam tatsächlich auch von RCA.
Oh.
Ja, der hieß CDP1802, der erste reine CMOS-Mikroprozessor 1974. Also das war natürlich kein Prozessor im heutigen Sinne. Also das darf man sich jetzt nicht vorstellen. So, ne? Aber er war gut genug, um beispielsweise in der Raumsonde Galileo, Magellan und Ulysses und im Hubble-Weltraumteleskop zum Einsatz zu kommen. Und in einer kleinen bunten Auswahl an inzwischen vollkommen unbekannten Computern und Spielkonsolen. Der Cosmark 11, Sebastian.
Das ist dein Metier, ja? Wieder diese absurde Hardware.
Nein, ich meine, dass ich von dem schon mal gehört habe. Wir packen das Bild in die Shownotes. Das ist auch kein Computer, Sebastian. Machen wir uns nichts vor. Das ist halt so wie so eine Art Bastelcomputer. Ich glaube, der hat sogar ein Display. Ansonsten besteht er halt aus einer numerischen Tastatur. Aber auch in der RCA Studio 2 Spielkonsole und in irgendwelchen Schachcomputern. Also, ja, keine Ahnung. Interessanter Chip auf jeden Fall. Also, CMOS... aber CMOS in der Kamera, im Kameraeinsatz, ist es da auch so wie beim CCD, dass man halt einfach dann schon wusste, dass optische Effekte damit...
Nee, gar nicht.
Okay.
Genau. Ich kann ja kurz erklären, also das C in CMOS steht für komplementär, das MOS sind Metalloxid-Semiconductors, also Halbleiter, und jeder, der sich, also jetzt hole ich meinen Wissen aus dem Physikleistungskurs raus, was auch schon eine Weile her ist bei mir. Genau, der sich damit benutzt. Also die Transistoren werden mittlerweile halt über sowas umgesetzt. MOSFETs sind jahrzehntelang die Art Transistoren gewesen, die wir halt in Chips benutzen. Das ist das MOS. Heute ist es auch anders. Heute gibt es zum Beispiel Gate All Around als neue Technik. Das ist einfach die Art Aufbau und wie ich den Transistor aufbaue, welche Effekte ich für die Ladungsträger benutze. Und die Idee der ganzen Chips ist ja, dass ich durch diese Halbleiter-Logiken mit den Transistoren aufbaue. Und das Ding heißt komplementär, weil es die Logikschaltungen sowohl mit einem positiven als auch mit negativen Leitern aufbauen kann. Und vorher gab es halt den PMOS mit den positiven und den NMOS mit den negativen. Und das ist tatsächlich einfach erstmal nur, also CMOS an sich ist erstmal nur eine Fertigungstechnik für Logiken, für Schaltungen, für Chips. Und die sind dann halt einfach für alle möglichen anderen Chips benutzt worden. Und der Durchbruch für die Bildsensorik kam durch die Verbindung dieser Mikroprozessor-Fertigungstechnik mit Fotodioden. Fotodioden gab es ganz lange schon. Und man hat auch bei den CCDs, die eben explizit keine Fotodioden benutzen, sondern diese Potentialtöpfe, wo ich dann
lade. Die Töpfe.
Das ist die Töpfe.
Mit den Töpfen, ja.
Und keine Fotodioden. In der Zeit hat man aber schon überlegt, naja, okay, aber ich könnte ja auch einfach eine Matrix aufbauen aus diesen Fotodioden, den elektrischen Effekt auslesen. Und das war aber zu der Zeit in den 60ern extrem aufwendig.
Also die Miniaturisierung wahrscheinlich auch noch gar nicht weit
richtig
genug. Und dann Ausschuss und alles, ne? Wie genau kann man das machen?
Eine Diode war damals deutlich schwerer herzustellen. Man wusste nicht so richtig, wie man das eigentlich machen soll. Dann hast du das Problem, dass du die Leiterbahnen dafür ja bauen musst.
Hm.
Um sie direkt auslesen zu können. Mhm. Und in den 80ern gab es dann die PINT-Fotodiode. Ich habe mein Hardware-Wissen und Electrical Engineering ist leider da auch, wo es aufhört. ich habe nicht ganz rausgefunden, was und warum die jetzt so besonders besser macht als die Fotodioden, die wir vorher hatten. Aber für den Bildsensor ist halt wichtig, die kamen dann auf den Markt und man hat dann auch probiert, die CCDs mit den Fotodioden zu verbessern. Das heißt, der fotoelektrische Effekt ist dann tatsächlich auch in den CCDs über die Dioden umgesetzt worden. Und man hat dann aber probiert, weil man die Fertigungstechnik von CMOS schon kannte, das auch mit den Fotodioden zu machen. Und dann ist man halt wieder zu den 30 Jahre zurückliegenden Ideen von dieser Diodenmatrix gegangen. Die Verbindung von den Sachen ist dann irgendwann von Olympus probiert worden. Und dann halt die ganzen großen Hersteller damals, irgendwie Toshiba und so, und mehrere chinesische Hersteller, also Halbleiterhersteller, jetzt nicht so Consumer-Hardware-Hersteller, haben halt probiert, das irgendwie zu verbinden und zu einem Chip zu machen, der halt auch wieder als Fotosensor, als Bildsensor arbeiten kann. Und es gab dann relativ viele, die genau das gemacht haben, aber halt erstmal nur experimentell. Und die NASA mit dem Jet Propulsion Lab hat dann gesagt, okay, wir bauen jetzt halt eine Kamera. Das waren wohl die ersten, die das außerhalb Japans gemacht haben, in einer Art und Weise, die einsetzbar war. Also die haben die halt tatsächlich benutzt. Aber also wir sind da weit weg von einem kommerziellen Einsatz. Und das fand ich halt auch so spannend, so rückblickend, dass der Übergang von CCD zu CMOS muss sehr, sehr schnell gewesen sein. Also nur so nicht mal ganz 10 Jahre, weil der erste kommerzielle CMOS-Sensor ist von Hyundai angekündigt worden, 99. Der hatte 800 mal 600 Pixel.
Damals, wie man jetzt an der Geschichte mit meiner ersten Digitalkamera mit 640 mal 480, absolut konkurrenzfähig.
Konkurrenzfähig, aber halt völlig neu. Anderer Produktionsprozess, andere Technik. Und man hat dann aber total schnell gewechselt. Weil wir vorher schon fast 30 Jahre Möglichkeit hatten, diese CMOS-Technik in der Fertigung zu verbessern.
Bei den Chips.
Bei den Chips selber. Mhm. Das heißt, da noch das Fotoelement aufzupinnen, war dann nur noch der Zusatz, der dann gelöst werden musste. Die Fertigungstechnik selbst war dann mehr oder weniger gesetzt. Und der Vorteil an dem CMOS ist, dass ich dadurch eine völlig andere Leitungstechnik habe. Ich kann ja den Chip direkt selbst ansprechen über einen Leiter beziehungsweise direkt selbst auslesen und kann das in dem CMOS auch so machen, dass die Strukturbreite der Fertigung war damals schon so klein, dass ich die Leiter sogar neben der eigentlichen Fotodiode unterbringen musste. Das heißt, ich musste nicht irgendwie einen 3D-Aufbau machen und war trotzdem in der Lage, eine Auflösung zu haben, wo ich dann in dem Bildsensor keine Lücke mehr habe.
Das ist eben der Punkt, wo man dann dahin kommt, wenn man sich fragt, wieso diese Kameras so dermaßen winzig sind. Ne? Die in den iPhones oder wenn man sich überlegt, die allerersten Telefonkameras, das war ja ein Loch. Also das sah aus, als ob jemand mit einer Nadel hinten ein Loch in die Abdeckung des Telefons gepiekst hätte und dahinter ist die Kamera. Nachteil ist allerdings, die waren nicht so lichtempfindlich. Also die waren schlechter. Also die waren nachweislich schlechter in der Bildqualität als die damals existierenden CCD-Kameras. Aber dafür halt winzig natürlich. Also.
Ja, gelöst worden ist vor allem die schlechte Qualität einfach durch, also auf Englisch heißt es Active Pixel Sensor. Du benutzt einfach dann Verstärker.
Hm. Ja, dann hast du halt mehr Rauschen.
Das ist auch jetzt dann hast du mehr Bild Rauschen auch nicht besser. Das kannst du aber rausrechnen bestenfalls. Ja, ja. Und ein viel praktischeres Problem, was wir heute immer noch kennen, was wir immer noch sehen, ist dieser Rolling Shutter. Einfach dadurch, dass ich es auslese und wie oft ich es auslese, kann ich bestimmte Bewegungen einfach faktisch nicht in dem Bild darstellen. Üblicherweise sind es sich bewegende Teile. Also man kennt das von so Autoreifen und der Felge, die sich dann in die andere Richtung dreht, was ein optischer Effekt ist. Oder wenn man so Hubschrauberrotoren...
Die sehen sehr merkwürdig aus. Alles, was so rotiert. Ne?
Genau. Oder zum Beispiel, wenn man alte Röhren abfilmt, sehe ich die Austastung der Röhre in einer anderen Frequenz. Und dann muss ich halt die Abtastungsrate von dem Chip ändern, damit ich das rausbekomme.
Gut, aber das musst du ja eh machen. Du musst es ja synchronisieren. Bei einem anderen, also wenn du eine andere Kamera hättest, die nicht synchron ist, kriegst du auch ein schwarzes Bild im schlimmsten Fall.
Ein komplett schwarzes, ja.
Oder einen Hellstreifen, der so...
Naja, aber dann sehen wir halt auch, also diese durchlaufende
Bewegung. Du hast das bei Schwenks. Ja. Diesen Yellow-Effekt sieht halt aus, als ob es irgendwie, ne, in der Mitte ist irgendwo anders.
Okay. Aber trotz allem sind wir bei dem Punkt, die Fertigungstechnik ist einfach so viel besser, so viel leichter. Ich kann sie auf dem üblichen Prozess benutzen, dass wir einfach dabei geblieben sind. Und innerhalb von nicht mal 10 Jahren ist das CCD kommerziell quasi verschwunden.
Hm.
Und das finde ich extrem spannend.
Du brauchst auch weniger Strom.
Deutlich
weniger. Also du kannst es kleiner machen, du brauchst deutlich weniger Strom. Es ist leichter herzustellen, damit auch billiger, logischerweise. Und du hast natürlich die Auslesegeschwindigkeit ist durch den Chip limitiert, nicht durch irgendwas anderes. Ne? Also du kannst das so schnell auslesen, wie
Was ist irgendwie ISO 400 Millionen? das ist.
Ja, oder halt auch bei Zeitlupenkameras und alles. Es ist einfach Wahnsinn, was da möglich ist
inzwischen. Und eben weil ich es elektronisch auslese, kann ich auf diese, okay, ich brauche eine physische Blende oder ich muss irgendwie abgedunkelte Bereiche auf meinem Chip haben, wo ich dann Sachen auslese. Und das brauche ich halt alles nicht mehr, weil die Auslesegeschwindigkeit dann so hoch ist, dass diese Effekte egal sind. Und ja, wenn du halt eine Spiegelreflex nimmst, um aufzunehmen, ist die Blende halt immer offen. So, du hast keinen Shutter mehr, der durchläuft. Und du hast auch keinen einzelnen Bildaufbau mehr, wie wir das bei analogen Film haben, wo dann irgendwie ein Einzelbild durchläuft und immer weitergereicht wird. Das passiert einfach alles nicht mehr, weil die Geschwindigkeit einfach zu hoch ist und damit hast du, wie ich finde, halt auch quasi in der, nicht nur im Sensor, sondern in der Kameratechnik selbst musst du weniger machen. Das Problem daran ist, wenn wir an die modernen Kameras denken, wie ich eingangs gemeint hatte mit der S4, vor allem so Filmkameras, also die für Spielfilme benutzt werden, vor allem von, also große Hersteller sind da Arri und Red. Ich weiß zum Beispiel, bei Arri bekommst du für die großen Kameras bekommst du direkt so ein Storage Rack mit Gigabit LAN Glasfaser. Also das ist dann kein Ethernet mehr, das ist dann SFP, was halt aus der Kamera in dein Storage Rack läuft. Weil die Daten, die du mit der Kamera aufnehmen kannst, sind dann nicht mehr das Problem, sondern das Problem ist, wie schaffe ich die weg? Möglichst schnell, wie verarbeite ich die? Und als ich das erste Mal gesehen habe, das hat mich völlig verwirrt. Das war also so ein technischer Bericht darüber, wie das funktioniert, was sie so machen. Und da war halt so ein, also klar, so auch irgendwie so ein Pressebild, aber es war halt aus einer Dokumentation, die sie irgendwo in der Antarktis oder in Chile halt im Eis drehen. Und dann hast du halt die Kamera, das Filmteam komplett eingepackt und dann steht da so ein Rack mit einer externen Stromversorgung, einfach um die schönen Bilder aufzunehmen. Und die Kamera ist halt irgendwie gar nicht mehr groß. So,
genau, das Gerät selber ist halt... Ja. Damit kommen wir zum Ende wieder dahin, wo wir am Anfang angefangen haben. Also eigentlich die... weil am Anfang war es war ja ursprünglich auch mal so, ne? Man hatte dann... Das Aufnahmegerät war ein ganz anderes Gerät als die Optik. Also das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, aber frühe Videokameras waren tatsächlich nur die Kamera. Also es waren keine Camcorder, wie im heutigen Sinne, ne, wo alles Aufnahmeeinheit und Optik in einem Gerät sind, sondern es gab halt den optischen Bestandteil mit der Röhre und so, und dann gab es ein Kabel und da ist die Aufnahmeeinheit. Und da sind wir jetzt anscheinend zumindest in Teilen bei sehr krassen Produktionen wieder. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch, ich habe damals vor ein paar Jahren mal getestet, eine Mittelformatkamera mit 100 Megapixeln in einem absolut bezahlbaren Rahmen. Also das sind halt so Sachen, das hätte ich, ich meine, klar, man kann sich das so denken, wenn man da ein bisschen so in Technologie verfolgt, dann wird man sich denken, okay, das wird schon immer mehr werden. Und ich meine, der Megapixel-Wahn bei allen wirklichen Kameras war ja immer ein großes Thema, immer mehr Pixel. Aber so, dass es auch sinnvoll ist, 100 Megapixel auf einer Mittelformat-Kamerafläche ist natürlich toll. Und die Bilder sehen fantastisch aus. Die Datenmengen sind gigantisch. Wie du jetzt gerade schon gesagt hast, auch da bei dieser Kamera gab es beim Testmuster auch sehr große Karten mit dazu, damit man damit überhaupt arbeiten kann. Und das, ja. Aber es ist, ich finde es, also es ist gut, wie sich das entwickelt hat und die Qualität spricht dafür. Und der nächste Schritt ist halt, dazu können wir auch nochmal einen Podcast machen. Oh Gott. Aber müssen wir nochmal wirklich in uns gehen. Ist ja, der nächste Schritt ist ja dieses Computational Photography, ne? Wo sich die Kamera mehr oder minder die Dinge eigentlich auch teilweise ausdenkt, mit ein bisschen Glück nah an der Realität, mit ein bisschen Pech nicht, weil auch die Chips inzwischen nicht mehr, also auch das reicht dann nicht mehr aus, um die Qualität oder die Bilder zu machen, die man gerne möchte.
Ja, da komme ich zurück zum Anfang zu der Kamera für die Sphere.
Ja.
Als Abschluss, die haben, also die wollten ein möglichst großes Bild und Ziel waren halt diese 18K, damit du das halt in der Sphere darstellen kannst und das aufnehmen. Und genau, der Tobi beschreibt es auch kurz in dem Text, den er zu der Sphere geschrieben hat.
Den wir in den Shownotes verlinken.
Dass das Problem bestand mit den üblichen Kameras, ich glaube, die hatten Reds, mussten die in so einer, ja, in so einem Rondell aufgebaut werden. Genau. Und dann hast du halt.
Also für alle Leute, die nicht wissen, was die Sphere ist, ein großer LED-Ballon, der mitten in Las Vegas steht und von außen sehr gut sichtbar ist, weil die LEDs nach außen strahlen. Und wenn man reingeht, ist das wie so eine Art Exploratorium so ein bisschen. Es ist ein bisschen schräg. Also sehr amerikanisch. Es gibt so Roboter, die irgendwie da rumstehen und alles Mögliche. Und dann gibt es aber eben diesen Veranstaltungssaal und das ist auch das Kino, in dem man diesen Film Postcard from Earth sehen kann, der auf einer extrem großen Fläche dargestellt wird, die den Sichtbereich komplett ausfüllt und noch darüber hinaus. Also man kann wirklich gucken und während man guckt, erreicht man trotz der Augenbewegung nicht den Rand des Bildes. Man sitzt da, der Sound ist krass, der kommt von einer tatsächlich in Berlin ansässigen Firma, Holoplot, über die ich auch einen Bericht geschrieben habe, können wir auch in die Shownotes packen, geschrieben habe. Auch dieser, also der Sound ist fantastisch, Bild ist fantastisch, aber um diese, also die Auflösung musste gar nicht so hoch sein, wie man denken würde. Also ne, das Ding ist wirklich gigantisch groß, aber man sitzt halt so weit weg und der Bildeindruck ist so groß, man sieht keine Pixel da drin. Trotzdem brauchte man eben so eine hohe Auflösung.
Und vor allem halt diese rundum Aufnahmen.
Ja.
Und angefangen haben die halt mit der Idee, okay, naja, dann packe ich halt verschiedene Kameras in verschiedene Richtungen, sodass sie sich am Ende des Bildes, was die noch sehen, überschneiden und dann stitch ich das zusammen. Und die haben dann festgestellt, dass der Aufwand zum einen mit dem Aufnehmen und diesem Aufbau der verschiedenen Kameras und der Synchronisation der Bilder von den Kameras so aufwendig ist, dass sie sich einmal ein paar Leute geschnappt haben, die Möglichkeit haben und Fähigkeiten, einen Bildsensor zu bauen. Und dann die Idee gehabt, okay, wir probieren einen Sensor zu bauen, der so groß ist, dass er die volle Auflösung für die Sphere hat und den Rest lösen wir über eine Optik. Das ist eine massive Fisheye-Optik und da ist wahrscheinlich auch sehr viel Post-Processing dabei, um das irgendwie zu einem schönen Bild zu verarbeiten. Und ich kann ja mal ein paar Daten zu dem Chip vorlesen. Der ist in der Lage, 316 Megapixel, Millionen Pixel aufzunehmen. Es ist 18 mal 18K Matrix und die Auslesegeschwindigkeit, Maximum, die das Ding hat, sind 120 Frames. Und wir hatten ja vorhin schon über die Schwierigkeiten gesprochen, sind 515 Gigabit die Sekunde, die das als Rohmaterial ausgeben würde. Und es ist halt so krass. Das ist einfach, ja, das kriegst du nicht weggeschoben. So. Und genau, ich meinte ja am Anfang schon, das sind mit die größten Chips. Also das
überhaupt Mikrochips, auch, ne? Mikrochips überhaupt, die überhaupt gebaut werden. Das ist krass.
Das komplette Die ist 9,9 × 8,3 cm.
Ich muss unterbrechen, Sebastian. Der ganze Punkt an Chipfertigung und wieso das überhaupt alles so funktioniert, ist ja Skalierungseffekte. Ich meine, haben die eine Fab angesprochen und gesagt, wir möchten gerne 5 von den bescheuerten Chips haben? Oder wie hat das funktioniert, dass sie überhaupt diesen Chip bekommen haben?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste mal gucken, wo die wo die das haben fertigen lassen. Ich glaube, bei ST.
Mhm,
ST Microelectronics.
Ja, ja.
Genau, also mit Skalierung ist da nichts.
Also sie haben halt einfach Geld auf
die Firma geworfen, halt
bis sie gesagt
Geld
haben,
in die Fertigung geworfen, okay. Genau. Also
okay.
Das machst du auch mit anderen Chips. Gerade auch so Prototypen und Vorserien und so. Dafür gibt es bei den Herstellern tatsächlich Programme. Du kannst auch wenn Nvidia zu TSMC geht und sagt so, ey Leute.
Ja, aber das ist Nvidia, das ist nicht eine Filmcrew, die irgendwie an einer Kugel arbeitet.
Ja, aber die Filmcrew, die an der Kugel gearbeitet hatte, hatte ja was, 3 Milliarden Risikokapital im Rücken. Wenn du dann zu einem Hersteller gehst und sagst so, ey, wollen wir nicht mal einen Chip bauen, einen Prototypen, Einzelserien, dann sagen die nicht nein, sondern shut up and take my money und dann funktioniert das und dann baust du halt Prototypen und genau, ich meinte ja schon größten Chips. Ich habe ein wunderbares Bild gefunden, können wir auch in die Shownotes verlinken, zu einem Artikel, wo das kurz beschrieben wird. Auf diesen klassischen 300mm Wafern, die wir mittlerweile so als das sind die großen Chip-Herstellungswafer, wenn man dann so diese, ich benutze ganz gern, wenn ich über Intel schreibe, so dann diese geätzten Wafer, wo man
das sieht. Das sieht immer so schön bunt aus.
Genau, das sieht immer so schön bunt aus, ja. Schillert. Und dann siehst du darauf halt so 200 CPUs oder sowas. Und auf dem 300mm Wafer mit dem Videosensor für die Sphere sind 4 Chips in voller Größe.
Und 3 davon wahrscheinlich kaputt. Mit Pixelfehlern. Sebastian, vielen, vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Folge hin. Ich weiß noch nicht genau, welches Thema es sein könnte. Wir lassen uns einfach allesamt überraschen. Und alles über CCDs, CMOS und andere Cs.
Digitalkameras.
Ja, Digitalkameras. Oh, Kollege Daniel Ziegner wird, glaube ich, demnächst irgendeine Kamera testen, die sehr hip ist. Auf jeden Fall sah die sehr hip aus.
Passt zu Daniel, ja.
Das hast du jetzt gesagt. Nein, aber das stimmt schon. Daniel hat mitunter so Gadgets am Start, die wirklich sehr hip sind. Ich erinnere an kleine Synthesizer von Teenage Engineering und so. Das stimmt schon. Da hat er einen kleinen Faible für. Ja. Genau, also alles dazu liest man natürlich. Und die Artikel von Sebastian Grüner noch liest man auf golem.de. Das ist der Werbeblock in eigener Sache. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.